SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi, hallo.
Hallo und herzlich willkommen, Professor Uwe Wackschall.
Schönen guten Morgen.
Freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie sind Politikwissenschaftler an der Uni Freiburg und man kann ja sagen, wir können ja froh sein, dass Sie heute hier sind und nicht auf dem Weg nach Istanbul.
Ja, also ob da das Professorengehalt für reicht in Istanbul. Sagen wir mal,
da würde ich schon sagen, oder?
Ja, schon knapp. Könnte aber eine positive Sympathie natürlich für den SC, der da heute an den Start geht. Aber meine Fußballmannschaft ist eine andere.
Ja, welche?
Sportverein Werder Bremen.
Oh, das ist ja, vielleicht hängt es mit Ihrer Zeit in Bremen zusammen?
Nee, meine Familie kommt eigentlich aus Bremen, das sind Arbeitsimmigranten in den Süden gewesen und das hat sich dann sozusagen in der Jugend verfestigt natürlich. Waren natürlich harte Zeiten im VfB-Land sozusagen,
wo ich
aufgewachsen bin als Werder-Fan. Es gab auch, ja, die Meisterschaft wurde mal versaut hier in Stuttgart sozusagen von Werder Bremen, also... Im Alter sieht man das alles entspannter.
Man hat generell kein einfaches Leben als Werder-Fan, würde ich sagen, zurzeit.
Ja, zurzeit ist es eher mühsam. Ne? Das ändert so ein bisschen an die Lage der SPD, wo wir vielleicht danach auch noch ein bisschen sprechen können.
Das werden wir auf jeden Fall noch tun. Sie sind Politikwissenschaftler an der Uni Freiburg, Sie wohnen aber in Baden-Baden, das darf man, glaube ich, sagen.
Ja.
Vergleichende Regierungslehre, das ist Ihr Bereich. Geboren sind Sie in Laufen am Neckar.
Genau.
Also Baden-Württemberg überall.
Ja, ja, studiert in Heidelberg, Bundeswehr, in Tauberbischofsheim, eine Professur in Heidelberg, in Freiburg, aber auch in München und Bremen war ich und in Zürich. Also bin ziemlich rumgekommen.
Sie haben viele Unis von innen gesehen, wollte ich gerade sagen.
Ja, viele Lehraufträge auch woanders, im Osten, in Österreich.
Sie beobachten die Landespolitik in Baden-Württemberg schon sehr lange, sind auch gefragte Gesprächspartner. Wie war denn jetzt Ihre Gefühlslage so rund um die Landtagswahl um den 8. März rum?
Ja, es war eine unglaublich spannende Wahl. Ich fand diese Aufholjagd der Grünen, man muss ja eigentlich sagen, von Cem Özdemir und dann faktisch der Gleichstand bei der Mandatszahl, den knappen Sieg der Grünen, das hätte man so nicht erwartet. Die lagen 14 Prozentpunkte zurück. Und am Ende wurde es ja ein sehr, sehr polarisierter Wahlkampf. Gemessen an den Umfragen muss man allerdings auch sagen, dass auch davon die CDU profitiert hat. Die letzte Umfrage vor der Wahl und dann das Wahlergebnis hat auch die CDU 2 Prozentpunkte zugelegt. Das heißt, das ging dann eben zu Lasten vor allen Dingen von FDP-Wählern. Und wir hatten eigentlich in der ganzen Zeit vor der Landtagswahl in den Umfragen gesehen, dass die Linke drin ist. Und am Wahlabend waren die draußen, sozusagen auch hier eine Überraschung. Das hat natürlich sozusagen zum Sog geführt, sowohl von der SPD, die ja sehr, sehr bescheiden abgeschnitten hat mit 5,5% der Stimmen und der Linken, dass da viele eben zu den Grünen gegangen sind, weil sie gesehen haben, wir haben jetzt hier tatsächlich offensichtlich kurz vor Schluss auch eine Machtoption auf das Ministerpräsidentenamt. Und das hat eben zu dieser Polarisierungswirkung geführt.
Ja, jetzt haben wir einen 4-Parteien-Landtag mit Grüne, CDU, AfD und SPD. Die SPD mit mickrigen 10 Sitzen nur vertreten. Trotzdem haben wir den größten Landtag aller Zeiten. Wie kann das eigentlich sein?
Ja, das ist ein Erbe sozusagen des neuen Wahlrechts. Wir haben ein neues Wahlrecht. Vorher hatten wir ein Einstimmenwahlrecht. Jetzt haben wir ein Zweistimmenwahlrecht.
Also wie im Bundestag.
Wie im Bundestag mit Erst- und Zweitstimme. Mit der Zweitstimme wählen wir die Partei, mit dem Wahlkreiskandidaten. Was man versäumt hat, eigentlich die Zahl der Wahlkreise anzupassen. Wir haben 70 Wahlkreise. Das ist viel zu viel sozusagen, das hat man schon bei der Bundestagswahl gesehen, weil eigentlich hängt das Wahlsystem sehr ähnlich zu dem der Bundestagswahl. Da deckeln wir sozusagen auf 630 Mandate. Das hat in Baden-Württemberg dazu geführt, dass wir 6 ungedeckte Wahlkreise haben. Insgesamt gab es ja 23 bei der Bundestagswahl. Und da hat man gesagt, okay, diejenigen, die das schlechteste Wahlkreisergebnis haben, die kommt dann nicht zum Zuge. Das waren gleich 6 hier in Baden-Württemberg. Übrigens die meisten oben im Rhein-Neckar-Raum. Die sind dann dementsprechend noch nicht vertreten. Hier bei der Landtagswahl sagt man jetzt, okay, wir haben 70 Wahlkreise. Und dann, wenn dann sozusagen der Proporz nicht stimmt, weil die CDU jetzt eben deutlich eben 56 Direktmandate geholt hat, führt es dazu, dass die anderen eben ausgeglichen werden müssen. Das Pikante ist ja, bei dem Erststimmenwahlrecht liegt die CDU 9 Prozentpunkte vor den Grünen. Ja? Das ist pari passu bei der Zweitstimme, bei den Erststimmen eben umgekehrt. Und das führt eben dazu, dass eben aufgrund der hohen Zahl der Mandate eben am Ende ausgeglichen werden muss. Und das hat dann über alle Parteien ausgeglichen. Und es hätte noch deutlich schlimmer kommen würden. Wir wären doch fast 200 gegangen, wenn wir eben noch die FDP drin gehabt hätten und die Linken. Ne? Also das ist.
Aber das müssen Sie jetzt nicht falsch verstehen. Also hätte die CDU mit einem anderen Wahlrecht diese Wahl gewonnen? Oder haben die Grünen am Ende in der absoluten Zahl mehr Stimmen geholt?
Das ist ja, also vorher hat man Einstimmwahlrecht. Es gibt nur zwei Bundesländer, Saarland und Baden-Württemberg, die es gehabt haben. Dieses Einstimmwahlrecht ist, da hat man das Splitting nicht. Ne? Jetzt kann man natürlich seine Präferenzen sagen, okay, ich wähle vielleicht den CDU-Kandidaten, der mir auch vor Ort besser gefällt, und dann mit der Zweitstimme vielleicht dann die Grünen, weil mir in der Vergangenheit Kretschmer gut gefallen hat, dann Özdemir, der kann klasse reden, der hat ein schönes Auftreten und das passt dann. Und das wäre mit dem Einstimmen nicht so. Und ich glaube, in der Tendenz wäre es tatsächlich so gekommen, dass die CDU gewonnen hätte. Also da haben sie wahrscheinlich sich mit dieser Reform doch ein kleines Eigentor geschossen. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass wir eine Regelgröße haben von 120, wir haben 157 Mandate, der Landtag ist 30% zu groß.
Ja.
Und das ist eine hohe Zahl. Andere, im Schnitt sind die Landtage seit 1991 um 7% gesenkt. Wir haben 30% Zuwachs. Da kommt meine schwäbische, trotz Zuwanderung, meine schwäbische Sparermentalität etwas doch ins Grübeln, weil dahinter hängen natürlich noch Mitarbeiter, sonst was.
Ja.
Das sind einige hundert Millionen, die im Laufe der Legislatur da verbraten werden.
Was könnte man denn tun, um den Landtag jetzt nicht ausufern zu lassen, weil eigentlich wollen wir ja keine Megaparlamente haben.
Genau, man hätte eigentlich so die Argumente der FDP ruhig mal sacken lassen können. Der erste Volksbegehren wurde ja von Strobel ungültig erklärt. Dann gab es ein Urteil vom Verfassungsgericht. Das ist zulässig, aber da hat man zu wenig Unterschriften gehabt. Das Grundproblem ist einfach, dass wir zu viele Wahlkreise haben. Wir müssten eigentlich die Zahl der Wahlkreise, weil wir doch ein sehr zersplittertes Parteiensystem haben in Baden-Württemberg, und da müsste man einfach die Zahl der Wahlkreise reduzieren, wahrscheinlich so auf 45, 50. Also mein Vorschlag wäre eigentlich, man macht es identisch mit den Zahl der Wahlkreisen zur Bundestagswahl. Und dann weiß jeder sozusagen, das ist mein Wahlkreis, wir gewöhnen uns an den Wahlkreis, wir wissen, wie die Arrondierung ist, und das fände ich eine sehr charmante, intelligente Lösung, und den Rest verteilen wir über die Zweitstimmen, und das ist eh das Ziel. Im Übrigen wurde auch einiges, was mit der Reform gewünscht worden ist, nicht umgesetzt. Das große Ziel der Grünen war ja, mit dieser Reform den Frauenanteil im Parlament zu erhöhen, und der ist von jetzt 32 irgendwas auf 33 irgendwas gestiegen. Das ist jetzt kein Rekordzuwachs. Ne?
Aber da scheint das Ende der Geschichte noch nicht geschrieben. Aber unter dem Lichte erscheint es ja so ein bisschen Makulatur, dass da jetzt an dem zweiten Vizeposten für den Landtagspräsidenten gespart wurde. Als Begründung war ja gesagt worden, der hätte ja der AfD zugestanden, dass man da sparen will. Das wird wohl doch dann eher eine Aktion in Richtung Verhinderung der AfD gewesen sein, muss man schon sagen. Ne?
Ganz genau. Es war, also zunächst einmal, wenn ich da ausholen darf, wir haben zwei der 16 Landesparlamente, gibt es AfD-Vizepräsidenten in Sachsen und Brandenburg. Und ansonsten gibt es eben verschiedene Strategien, die AfD da rauszuhalten aus diesen Posten. Man wählt sie einfach nicht, oder man macht den Schluss in dem Moment, wenn sie zum Zuge gekommen werden. Und diesen Weg führt man jetzt hier in Baden-Württemberg durch, dass man eben nur eine Vizepräsidentin hat, Frau Arras, die ja vorher Präsidentin war. Und jetzt sieht es so aus, dass die Opposition gar nicht sozusagen im Landtagspräsidium, im engeren Präsidium ist vertreten ist. Wir haben eben nur zwei, das ist die geringste Zahl aller Bundesländer. Also wir haben sozusagen den größten Anstieg bei den Mandaten, aber da tun wir jetzt sparen. Und das ist natürlich, hat schon Geschmäckle, weil man hatte sozusagen damals das schon mal gemacht, 2016, genau in demselben Stil. Also damals hatte man zwei Vizepräsidenten, hat auch dann die AfD nicht zum Zuge kommen lassen, damals waren sie Spächer. Aber dann in der nächsten Legislaturperiode hat man das dann wieder erhöht, als die AfD nach unten ging. Ne? Also sozusagen, das ist irgendwie so eine Art konzentrische Röhren. Sind die AfD schwach, können wir den anderen Parteien sozusagen Vizepräsidenten geben. Ein Grundproblem ist folgendes. Das Präsidium vertritt das Parlament. Und da sollten fast alle eigentlich wichtigen, relevanten eben Parteien auch vertreten sein in der Spitze dieses Parlaments, weil es um Parlamentsangelegenheiten geht, also um die Legislative. Baden-Württemberg ist jetzt das einzige Land, wo die Opposition in den 16 Bundesländern nicht vertreten ist bei diesem Posten. Und das hat ein demokratietheoretisches Geschmäckle, würde ich sagen. Jenseits, dass man vorher schon da so ein bisschen rumgespielt hat, erhöhen, senken. Also
und öffentlichkeitswirksam ist es wahrscheinlich auch so, dass es nährt ja eher so diese Opferrolle, die dann
ganz
damit
genau.
Also ich weiß einhergeht, nicht, dass man sagt, man hat uns wieder rausgehalten und unsere Wähler rausgehalten. Und irgendwo ist ja auch was dran, muss man sagen.
Völlig, völlig unnötig. Ich finde es sowas von, früher hat man die Grünen rausgehalten, wenn man so ein bisschen bei der Ausschussvergabe vielleicht die Zuteilungsformel geändert hat. Die Linken hat man mal rausgehalten mit solchen Zuteilungsgeschichten. Ich finde, demokratische Verfahren sind sozusagen, sollten stabil sein, und es gibt einen Soziologen, Niklas Luhmann heißt der, der spricht von Legitimation der Verfahren. Wenn wir unsere Verfahren laufend ändern und es anpassen, wie uns das sozusagen genehm ist oder den der Mehrheit genehm ist, dann geht es zu Lasten der Minderheit und es knabbert an der Legitimation sozusagen des politischen Systems. Und das ist nicht gut. Man stellt sozusagen die wieder in die Ecke und stigmatisiert die und dreht an Verfahren rum. Da hätte man vielleicht an einer oder anderen Stelle großzügig sein können, gerade auch wenn man immer ja redet, man spricht von auf Augenhöhe diskutieren, alle mitnehmen. Das redet man ja gerne sonntags, ne? Aber wenn es dann sozusagen auf den Platz geht, wenn wir hier in diesem Freiburg-Beispiel bleiben, dann ist es doch wieder anders. Ne?
Wir sprechen über die Landespolitik. Gestern erste Pressekonferenz, da wurden ja schon die ersten Richtlinien rausgegeben. Was wird priorisiert? Wir bleiben noch mal kurz bei dem XXL-Landtag und dem verwehrten zweiten Vizeposten für die AfD. Sie haben jetzt gerade gesagt, das war kein besonders kluger Zug wahrscheinlich, auch in der Öffentlichkeitswirksamkeit. Gibt es denn auch Argumente dafür, dass man das so gemacht hat?
Na, wenn man so anguckt, im Bundesländervergleich sind zwischen 2 und 5 Vizepräsidenten vorhanden. Also es braucht natürlich auch so zur Sitzungsleitung und es wäre vielleicht auch klug, wenn man da ein bisschen abwechselt. Also wahrscheinlich reicht, wenn man recht sportlich die Sache angeht, ein Vizepräsident, aber typischerweise sind es 2 oder 3, würde ich sagen. Das ist das Standardmodell.
Ja. Andererseits gab es ja auch dann bei der Wahl des Ministerpräsidenten vor einer Woche gab es dann auch Spielchen der AfD. Da hat man dann also Manuel Hagel vorgeschlagen als Ministerpräsidenten und hat gesagt, den können wir doch wählen. Das ist jetzt aus Sicht der AfD wahrscheinlich irgendwie konsistent, aber man muss sagen, bei dieser denkwürdigen Wahl von Cem Özdemir zum ersten Ministerpräsidenten mit Migrationshintergrund hat Manuel Hagel eigentlich den großen Punkt gemacht, emotional, indem er sich an die AfD wandte und sagte, mit uns macht ihr keine Spielchen.
Genau, also das sehen wir ja öfters, dass die AfD gerne Spielchen treibt. Wir haben das ja auch in Sachsen jetzt neulich gesehen, dass sie einen grünen Antrag befürwortet haben und dann die Brandmauer ja so ein bisschen auch ad absurdum geführt hat. An dieser Stelle ist die CDU stark geblieben sozusagen, hat auch keine Abweichler gehabt, gab auch nur eben diese 35 Mandate hat die AfD, 34 Stimmen gab es ja für diesen Antrag. Und da hat Hagel, glaube ich, sich sehr, sehr geschickt verhalten. Und bei der Wahl dann sozusagen, die eigentliche Wahl des Ministerpräsidenten war dann, sagen wir mal, doch mit sehr viel Überraschung verbunden. Es ist fast 20% Abweichler der Koalition.
Ne? Ist, ja, ich wollte es gerade ansprechen. Also 19 Stimmen weniger, als die Koalition gehabt hätte. Ja. Kann man da von einem verpatzten Start sprechen für ihn?
Özdemir hat versucht, es natürlich nonchalant wieder in die richtige Richtung, aber es ist schon verpatzt. Ne? Also es ist ähnlich wie bei der Bundestagswahl gewesen, als Merz auch einen zweiten Wahlgang gebraucht hat, wo ja auch das nicht so reibungslos rüberging, auch das erste Mal in der Geschichte. Und das zeigt einfach auch, ist so eine Art ja Seismograph für Unzufriedenheit. Ne?
Also offensichtlich sind da noch, also man weiß ja gar nicht, ne, von wem jetzt die Abgeordneten, man geht jetzt irgendwie davon aus, na klar, das waren 19 CDU-Abgeordnete,
das glaube ich auch nicht. Nein. Also ich kann mir vorstellen, die grüne Jugend hat sich sehr unzufrieden geäußert, wenn da grüne Junge, dann sind einige Leute, die vorher Staatssekretär waren, bei den Grünen jetzt nicht mehr Staatssekretär. Wenn Sie sich anschauen, haben wir ein sehr württembergisches Kabinettanteil bei den Grünen. Wir haben keinen einzigen Badener, also wir fast nur Stuttgarter. Özdemir Stuttgart, Olschowski Stuttgart, Thekla Walter Stuttgart, Hildebrand Stuttgart, Arras Stuttgart. Kein einziger Badener.
Die das stößt in Baden wahrscheinlich sauer
auf. Könnte ich mir vorstellen, bei der CDU, die haben 3-3. Wir haben 2 Bayern sozusagen bei den Grünen noch im Ministerium. Also
wegen Bayers, weil er in München
Bayers war. Und Frau Schoper kommt auch aus Bayern. Mhm. Also wir haben mehr Bayern im Kabinett bei den Grünen als Badener. Finde ich etwas überraschend sozusagen. Zumindest bei der Personalie auch Schoper, die ja auch den einen oder anderen Skandal hatte, aber sehr, sehr Stuttgart-lastig. Und wenn Sie sich anschauen, die 13 Direktmandate, davon waren 8 in Baden. Und keiner ist da richtig zum Zug gekommen und auch bei den Staatssekretären nicht.
Ne? Weil gestern bei der Pressekonferenz hat man ja auch nochmal betont, und man sieht ja jetzt, Hagel und Özdemir werfen sich da die Bälle zu, die verstehen sich offensichtlich. Mhm. Könnte man sogar, jetzt so, wenn man sie so sieht, kann man sagen, die haben vielleicht einen Weg gemacht. Ne? Sah ja nach der Wahl etwas anders aus. Aber wenn man das so betont, ja, wir wollen einen vorbildhaften Stil des Umgangs etablieren, ist das verdächtig, wenn man das so betonen muss? Also ist da Streitkoalition schon vorprogrammiert?
Also ich hatte schon den Eindruck, dass die sich ganz gut verstehen. Also auch die erste Pressekonferenz bei der Verkündung, dann dann sind sie ja wandern gegangen und duzen sie sich jetzt. Ging zwar etwas schwierig über die Lippen, aber dieses atmosphärische Ding ist noch wichtig in der Politik. Ne? Und ich glaube, Özdemir ist gebrandmarkt von der Ampel. Das hat er auch schon mehrmals deutlich gemacht, dass das ja nicht so gut gelaufen ist in Berlin. Und Jetzt hier versucht er, glaube ich, auch einen anderen Politikstil. Das hat auch eigentlich die Regierung Kretschmann so ausgezeichnet, dass, glaube ich, Kretschmann dort ein großer Einiger war mit seiner vielleicht, manche fanden es bräsig, aber ich fand es doch auch so ein bisschen hemdsärmlich und gutmütig und Papa Kretschmann wird schon richten irgendwie. Ne? Also es hat auch so ein bisschen Wohlfühlstimmung und lange Jahre ging es auch gut mit der
also
Wirtschaft.
Sie sind also optimistisch. Ja, weil ich bin eher optimistisch. Strobel, wenn man jetzt genau. Thomas Strobel nach der Wahl erlebt hat, mit mancher Talkshow, ja. Ne, das war ja schon, da war der Ton war schon bitter. Genau. Ne? Also ich habe da nicht gedacht, dass es jetzt so reibungslos vonstatten geht.
Ja, das muss man vielleicht auch strategisch sehen. Es ging darum, den Preis hochzutreiben. Ja? Und diese Rehaugen-Affäre, da hätte man ja auch vielleicht Skandale der Grünen aus dem Tisch ziehen können, was die CDU nicht gemacht hat. Ne? Also Geschichten aus Özdemirs Vergangenheit. Ne? Ich habe ja schon mal darauf Vorgespräch darauf hingewiesen, dass er ja mal Assistent war bei Herrn Schlingensief und da war das Theaterstück über Regieassistent und Schauspieler war tötet Möllemann. Ne? Und da ging es darum, dem Möllemann die Augen auszustechen, die den Schlingensief mit dem Bohrer rauszementiert hat. Ne? Und da kann man sagen, okay, Augen ausstechen oder Rehaugen, was ist schöner? Ne? Und,
ja gut, das eine ist Theater, ne?
Das ist genau, ein Interview. Theater geht immer, das andere Interview. Beide ja, haben sich dafür entschuldigt
zwei
hinterher.
Unterschiedliche Geschichten.
Beide haben sich entschuldigt, aber man sozusagen die das Negativ-Campaigning sozusagen hier und die Skandalisierung spielt schon eine Rolle. Deswegen finde ich das gut, dass sie jetzt auch eine Gesprächsebene gefunden haben. Das ja. ist jetzt sozusagen dieses vom ISIS, finde ich. Und das kam auch rüber, glaube ich, die letzten Wochen. Ne?
Knapp 160 Seiten hat der Koalitionsvertrag von Grüne und CDU für Baden-Württemberg. Schauen wir mal, was drinsteht mit Politikwissenschaftler Uwe Wagschein, SWR1, Leute. Ja, die Wirtschaftspolitik, die steht natürlich da ganz stark im Vordergrund. Das war ja auch im Wahlkampf so ganz vorne dabei. Der Abbau der Bürokratie ist jetzt auch absolute Priorität, wurde gestern gesagt. Auf der ersten Pressekonferenz der neuen Landesregierung ein Effizienzgesetz soll es machen. Das soll auch bald beschlossen werden. Alle landesrechtlichen Berichts- und Dokumentationspflichten sollen bis Ende 27 entfallen. Das hat der Özdemir, glaube ich, auch 1000 Mal im Wahlkampf gesagt. Bringt das was oder ist das so Symbolik?
Ja, ich höre es gern, nur allein mir fehlt auch der Glauben. Ne? Also dann gibt es natürlich immer Rechtswegegarantien, da wird vielleicht geklagt, dann wird es doch rechtssicher machen. Also es stehen schon tolle Dinge da drin. Also man verzichtet auf dieses sogenannte Goldplating, also dass man draufsattelt auf rechtliche Regelungen. Das ist ja auch schon mal was. Baden-Württemberg ist ja vielleicht gerade im Bereich Umweltschutz, Klimaschutz immer auch sehr weit nach vorne gegangen. Und dieses Goldplating, darauf will man jetzt verzichten und Özdemir steht da auch in seinen Aussagen voll dahinter und befördert das. Dann hat man Befristungs sozusagen Regeln eingeführt, das nennt man Sunset Legislation, das heißt, die gelten nur für gewisse Zeit, diese Gesetze, gehen dann außer Kraft, das steht auch im Koalitionsvertrag und diese Verwaltungsvereinfachung, auch Digitalisierung, ob das tatsächlich so kommt, versucht man ja auch im Bund. Man hat ein eigenes Ministerium im Bund. Ich höre ja nicht so allzu viel jetzt aus sozusagen von diesen Politiken. Also ich bin gespannt, was kommt.
Stehen ja auch, wenn man genau liest, immer wieder so kleine Relativierungssätze drin, dass es ja vielleicht doch nicht klappt. Nämlich wenn zum Beispiel Berichtspflichten vom Landtag für wichtig erachtet werden, dann können sie doch bleiben. Also so kleine Optionen sind da immer mit drin. Ist halt die Frage jetzt, ist das Aktionismus? Weil angesichts der Lage der Wirtschaft, also da reiht sich ja eine Hiobsbotschaft an die andere. Gibt es da nicht eine gewisse Dringlichkeit?
Also ja, nehmen wir mal das Bau. Da habe ich neulich eine Statistik gelesen, dass 1990 5.000 Regeln im Baurecht gegolten haben. Heute sind es 20.000. Also ich glaube nicht, dass man vor 30 Jahren schlechter gebaut hat oder wenn wir ein paar hundert oder 100 Jahre zurückgehen, die schönen Altbauten gefallen uns heute und da ist man mit noch weniger Regeln ausgekommen. Also wir machen Regeln, es wird immer komplizierter im Heizungsbau, dann haben wir so komische Regeln, etwa im Denkmalschutz, dass da keine Solaranlagen draufkommen, also ich wohne jetzt in so einem Altbau, da haben wir genau dieses Problem, man wird gern Umweltschutz machen, Solaranlage ist nicht möglich sozusagen in der Hauseigentümerversammlung. Also lauter so Quatsch, was man eigentlich sich von verabschieden könnte. Ne? Und da, glaube ich, gibt es dann vor Ort und auch in den Behörden sehr viel Widerstände denn in der praktischen Umsetzung. Also bei uns an der Uni, wir sind nur noch mit Berichtspflichten oftmals belastet und das ist in vielen anderen Bereichen ähnlich. Ne?
Die CDU wollte ja Sonderwirtschaftszonen einrichten, da habe ich jetzt nichts von gelesen im Koalitionsvertrag, das ist irgendwie verschwunden. Das war im Wahlkampf auch immer wieder so eine Floskel, die da kam. Es gibt jetzt dieses 100-Tage-Programm, daran kann man sich ja so schön messen lassen. Ein Innovationsbooster soll daher zur Förderung neuer Technologien, also sollen zukunftsfähige Jobs gefördert werden, Stichwort Transformation, Jobs gefördert werden in Bereichen KI, Robotik, Rüstung, auch Batterietechnologie, eine Taskforce, Infrastruktur. Also wo sehen Sie jetzt wirklich den Handlungsspielraum, wo die Regierung jetzt vielleicht auch wirklich mal messbare Erfolge erzielen könnte?
Ja, ich glaube, das Thema KI ist ein wichtiges Thema, ein drängendes Thema. Hagel hat ja auch ventiliert, dass man die 10. Landesuni vielleicht in Heilbronn macht mit diesem Schwerpunkt. Das ist jetzt auch vom Tisch, steht auch nicht drin. Also gerade wenn man Technologisierung fortschreibt, und das ist ja eigentlich der Motor für den wirtschaftlichen Wandel, für Wachstum, da sollte man tatsächlich auch diese Führungsrolle, die in der Vergangenheit man gehabt hat, als Erfinderland, als Technikland weiter befördern. Das ist, glaube ich, das, was auch aus privaten Bereich, denkt man Heilbronn etwa, die Schwarz-Stiftung, die den Technologiecampus hat oder andere Institutionen im Land, die sind dann auch
erwähnt. Hat er einiges gemacht, glaube ich, auch in der letzten Legislatur, also Frau Hofmeister-Kraut.
Dahin muss die Reise gehen, das muss auch mehr sozusagen befördert werden. Da könnte man auch über sozusagen Steuernachlässe nachdenken, ne, jenseits sozusagen von Abschreibung und so. Das fände ich sozusagen auch innovativ treibend. Ne?
Okay, und findet sich das im Koalitionsvertrag?
Ja, partiell schon, ja. Da sind einige Aussagen dazu, dass man das stärken möchte. Also man benennt es auch, aber auch da, wenn man so ein bisschen realistisch schaut, wo sollen die Leute herkommen? Ne? Wir haben demografischen Wandel. Wer soll diese ganzen Jobs denn da übernehmen? Da steht viel drin, wir brauchen neue Jobs im Polizeibereich, im Lehrerbereich, im Technologiebereich, dann das Gesundheitssystem. Wir sehen eher, dass wir viele Menschen haben, die sozusagen in die Rente drängen und wenig auf dem Arbeitsmarkt bei einer Fertilität von 1,3 Kinder pro, wo sollen die Truppen herkommen? Ja, das ist die große Frage. Ne?
Ja, und Herr Wagschall, was Sie in der ersten Stunde gesagt haben, das findet hier schon Widerhall. Da gibt es Nachrichten der SWR1-Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel Herr oder Frau Rothweiler aus Donaueschingen sagt, habe ich das eben richtig verstanden, hat Ihr Gast, also Sie, Denkmalschutzmaßnahmen als Quatsch bezeichnet? Ich habe gerade auch noch mal nachgefragt, muss ich sagen. Jetzt könnte man sagen, hat er denn zugehört, der Moderator? Aber ja, Sie haben es gesagt. Wenn möglich, hätte er oder Sie gerne hierzu noch mal eine differenziertere Aussage. Was meinten Sie jetzt noch mal genau damit?
Ja, das ging um die Berichtspflicht. Genau, es ging um die Umweltschutzmaßnahmen. Also sozusagen der Denkmalschutz blockiert an vielen Stellen halt eben auch eine Zielkonkurrenz, eben Umweltschutz. Also wenn sie nicht erlaubt sind, eben Solar-, Photovoltaikanlagen auf Denkmalschutzhäuser zu machen, ist es ein Problem. Oder Energetik, also ich habe einen Kollegen, der in Freiburg, der hat glücklicherweise ein Haus, das hat er saniert und dann wollte er die Fenster machen, streichen in weiß und da sagt der Denkmalschutz, nein, es war braun und dann ist er sozusagen 100 Jahre zurückgegangen, ursprünglich waren die weiß, dann durfte er es machen. Da werden halt Monate und Jahre gehen ans Land, das Geld der Leute wird verbraucht. Also alles, was wir regeln, bis ins kleinste Detail, ist manchmal nicht sinnvoll. Also man sollte da auch mehr Kompetenz den eigenen Bürgern und sein Zutrauen in sein Geld, in sein ästhetisches Empfinden sozusagen zutrauen und weniger den Beamten des Denkmalschutzes vor Ort.
Ja, apropos Geld verbrennen, gehen wir mal ganz kurz nochmal auf die Finanzierung ein. Das Ganze steht ja, der Koalitionsvertrag zwischen Grüne und CDU, der steht ja unter Finanzierungsvorbehalt. Was heißt denn das genau? Also man könnte da meinen, da ist schon mal vorgesorgt, dass da vieles nicht kommen wird, weil Geld fehlt.
Genau, also das ist der wichtigste Satz quasi. Auf der letzten und vorletzten Seite steht er. Es steht alles unter Finanzierungsvorbehalt. Und das konnten wir auch beim letzten Mal schon sehen. Da hatte der SBR jetzt ein tolles Projekt. Data Lab hieß das. Die haben die 433 Maßnahmen des letzten Koalitionsvertrags analysieren lassen von der Universität Leipzig. Und auch da kam raus, dass eben nur am Ende des Tages 60% allen dessen, was dort vor 5 Jahren vereinbart worden ist, umgesetzt worden ist. Und am wenigsten im Bereich, übrigens Bauen, wo es vielleicht auch mit am dringendsten ist, wenn wir uns die Wohnungsnoten in Städten wie Stuttgart, Freiburg, Mannheim, Heidelberg anschauen. Also da wird vieles vielleicht auch gar nicht kommen, was da in diesem Vertrag drinsteht. Also es gibt Bereiche, die werden zu 80% umgesetzt, manche zu 40% und das wird diesmal ähnlich sein.
Er war ja gestern auch Thema auf der ersten Kabinettstagung. Da gab es ja die Auswirkungen der jüngsten Steuerschätzung, wurde da glaube ich nochmal besprochen. Also es sollen ja auch wegen der Wirtschaftskrise und der schwächelnden Steuereinnahmen bis 2029 knapp 14 Milliarden Euro im Landeshaushalt fehlen, 13,8. Das ist doch nicht auszugleichen. Also da müsste die Wirtschaft ja wahnsinnig nochmal in Schwung kommen, damit das wieder ausgeglichen wird. Also die fehlen doch.
Ganz genau. Und wenn wir uns ehrlich machen, fehlt eigentlich noch viel mehr, weil wir haben eigentlich bei den Schulden und den Leistungsversprechen, die wir haben, viele Dinge gar nicht eingepreist. Der Finanzwissenschaftler nennt das implizite Staatsverschuldung. Also, ich will sagen, die Pensionen unserer Beamten hier im Land sind noch gar nicht ausfinanziert. Und die kommen sozusagen später, werden die eben pflichtig zu bezahlen. Das Gleiche auch bei den Kommunen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele ungedeckte Schecks in die Zukunft. Und Deutschland ist dasjenige Land, was vielleicht noch bei der expliziten, bei der normalen Staatsverschuldung gut dasteht, auch das Land, aber dann sozusagen bei diesen Leistungsversprechen ganz, ganz viele ungedeckte Schecks im Laufen hat. Und das fällt uns jetzt die nächsten Jahre auf die Füße. Und deswegen glaube ich auch, dass vieles gar nicht realisiert werden kann. Wirtschaftswachstum, wir können froh sein, wenn wir 1,5% Wirtschaftswachstum haben. Eigentlich bräuchten wir viel mehr Geld, Steuereinnahmen. Und deswegen ist eigentlich hier dieser Koalitionsvertrag auch da sehr realistisch, weil in vielen Halbsätzen steht auch, ja, wir schauen, was wir machen können, was wir uns leisten können, und am Ende eben sozusagen diese Generalklausel, steht alles unter Finanzierungsvorbehalt.
Ja, was hat denn jetzt Priorität im Koalitionsvertrag von Grüne und CDU? Das fragen wir den Politikwissenschaftler Uwe Wackschall von der Uni Freiburg in SWR1, Leute. Ich würde sagen, für die Grünen, da ist es das kostenfreie letzte Kita-Jahr und die Klimamilliarde, die soll ja auch kommen. Für die CDU liegt die absolute Priorität auf dem Thema Wirtschaft und Arbeitsplätze und die Erleichterung für Grunderwerbssteuer für junge Familien. Also gerade bei der Grunderwerbssteuer und bei dem kostenfreien letzten Kita-Jahr, da könnte man schon diskutieren. Muss das jetzt sein, da die Kosten so zu erzeugen? Für so eine Klientelpolitik, wobei beim letzten Kita-Jahr kann man nicht von Klientelpolitik sprechen.
Also ich bin ein großer Anhänger sozusagen, wenn ich mir die bildungspolitischen Daten des Landes anschaue. Also wir haben einen massiven Abstieg in diesen ganzen Bildungsrankings. Also Baden-Württemberg, in meiner Jugend waren wir immer so ein Zweiter und an Deutscher Einheit waren wir Dritter, war Bayern und Sachsen sozusagen vorne. Und jetzt sind wir irgendwo im gehobenen Mittelfeld. Das kann nicht der Anspruch sein des Landes. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir relativ viel Migration hier in Baden-Württemberg haben. Und diese Migration müssen wir sinnvoll gut verarbeiten. Und da ist genau das der Schritt, finde ich. Deswegen finde ich, es ist eine gute Maßnahme. Besser als diese unselige Ausdehnung auf G9 sozusagen wieder zurück, das neunte Jahr am Abitur. Das ist letztendlich sozusagen Kotau gewesen vor den Bildungsbürgern, die jetzt sozusagen hier lobbyiert haben, weil das arme Kind ja nicht überlastet werden darf dann am Gymnasium. Aber das ist, was wir hier sehen, wirklich eine sinnvolle Maßnahme, dass die Leute Sprache erwerben. Gestern stand irgendwo in der Bildzeitung, war es glaube ich 40% der Schüler um 15 können kein Deutsch, kein richtiges und können nicht rechnen. Also, und da müssen wir ran und zwar möglichst früh. Und das sagt jeder Bildungsforscher, der sich da auskennt, dass man möglichst früh Spracherwerb, und Kinder sind neugierig, sind wissensbedürftig und da müssen wir sie fördern. Also viele andere Länder gehen da schon sehr viel eher ran, gehen sie nach Frankreich mit den Crash, mit den Frühbeschulungen, in Osteuropa gehen die viel früher ran, in Skandinavien gehen die viel früher ran und bei uns wird immer noch so ein bisschen getan.
Okay, Gegenargument, in anderen Bundesländern ist die Kita immer kostenfrei, ab dem ersten Kita-Jahr, also wann immer sie wollen, und ich glaube nicht, dass die bessere Sprachergebnisse haben.
Die Frage ist, ist es verpflichtendes Kita-Jahr, ne? Und also es geht ja, glaube ich, um die Pflicht. Das ist, glaube ich, eine wichtige Maßnahme sozusagen, dass man da alle in das System sozusagen zieht. Und dann kommt ja auch zusammen. Und das finde ich also insofern, ist natürlich eine Kombination jetzt aus zwei Maßnahmen. Ne? Also es kostet Geld, aber ich glaube, das ist gut angelegtes Geld in der Sozialpolitik.
Das ist Ihre Einschätzung. Wie sieht es mit der Grunderwerbsteuererleichterung für junge Familien aus? Ja, also, klingt auf den ersten Blick erstmal, man möchte das Eigenheim, die Eigenheimfinanzierung wieder möglich machen. Ist da die Grunderwerbsteuer zu erlassen? Und das soll, glaube ich, ein Vorgriff sein auf eine andere Finanzierung, die dann kommen soll. Ist das sinnvoll?
Ja, ich bin ein bisschen skeptisch. Also man hätte das vielleicht, ist es wieder so ein bisschen Privilegierung. Ja, man hätte vielleicht tatsächlich eher über Mittel der Landeskreditanstalt, LAKRA-Mittel, hier vielleicht zinsverbilligte Kredite, fände ich fairer, weil jeder eigentlich für einen Grunderwerb, da muss geregelt werden, ist es der erste, zweite Erwerb.
Es geht ja um den ersten Erwerb.
Ersterwerb, genau. Ja. Manche Bundesländer, die Bayern haben das, glaube ich, auch so diskutiert und eingeführt, ähnlich. Ich sehe das ein bisschen skeptisch sozusagen. Ich fände es besser, wenn das sozusagen generell über die Dauer, das ist jetzt sozusagen ein einmaliger Push, aber so eine Immobilie will 30 Jahre finanziert werden. Und ich glaube, dann wäre es für Familien besser gewesen, dauerhaft zinsverbilligte Kredite zu haben. Generell vielleicht auch das leichter zu machen, weniger Bauvorschriften. Auch da gibt es ja Initiativen, dass das Bauen günstiger wird. Das ist wieder eine Regel, die kommt von der Bundesebene. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich für Familien generell schwierig. Wir haben eine Eigenheimquote von 40%. Und das ist eigentlich auch, wenn man an Altersarmut denkt, wäre es viel, viel wünschender, da auch mehr zu tun. Und da hat man eigentlich vielleicht auch wieder mal eine Chance vertan, mit Fördermitteln von Landesbanken und Zinsverbilligungen etwas mehr zu tun, was man früher ja gemacht hat.
Mhm. Bleiben wir nochmal ganz kurz, vielleicht einen kurzen Satz nochmal zu den rund 220 Startchancenschulen, die es geben soll im Land für ein kostenloses Mittagessen. Ist das auch Symbolpolitik oder geht das in eine ähnliche Richtung wie das verpflichtende letzte Kita-Jahr, dass Sie sagen, es ist sinnvoll?
Ja, man weiß schon so ein bisschen, so richtig essen tun die nicht, die Kinder, wäre schon ganz hilfreich. Allerdings habe ich auch schon gehört von Leuten, die das betrieben haben, sozusagen, gehen auch nicht wirklich hin, dann gehen sie halt doch lieber zu McDonald's oder anders hin oder essen einen Döner. Das kann es auch nicht sein. Also das ist, ist halt die Frage wieder der Durchsetzung der sozusagen Regelbefolgung, wird es tatsächlich angenommen. Und da sieht man, glaube ich, in der Praxis auch wieder, manchmal ist halt das schnelle Essen beim Fastfooder irgendwie attraktiver für junge Leute als das, was sich sozusagen auf dem grünen Tisch ausgedacht wird.
Schauen wir mal auf das Thema Migration und innere Sicherheit. Wir hatten ja gerade auch über Fachkräftemangel und so weiter gesprochen. Das Innenministerium, das ging ja jetzt an Manuel Hagel von der CDU. Was sind da jetzt zu erwarten von der neuen Landesregierung? Also auch von Cem Özdemir, der ja im Wahlkampf eher eine strenge Migrationspolitik angekündigt hat. Wird das jetzt aufgeweicht, jetzt wo der Wahlkampf vorbei ist?
Glaube ich nicht. Also das fand ich auch sehr interessant, dass wir doch große Überschneidungen und Deckungsgleichheit hatten, gerade beim Thema innere Sicherheit zwischen CDU und Grüne. Das ist ja für die Grünen zumindest sehr überraschend, vielleicht nicht für Cem Özdemir, aber gerade auch bei so Fragen, denn wie vielleicht Überwachungssoftware Palantir, Videoüberwachung im öffentlichen Raum, mehr Polizei, mehr Sicherheit, mehr Abschiebung. Also da stehen viele, viele Dinge drin, die jetzt auch die grüne Jugend im Quadrat springen lassen momentan. Wenn man das, die wollen ja auch da eine Mitgliederbefragung machen. Also wir sehen da durchaus Unterschiede in der grünen Partei selbst. Aber die Handschrift ist eindeutig CDU geprägt im Themenbereich innere Sicherheit und Migration, dass da eben ich will mal über alles hinweg, die sozusagen die Zügel angezogen werden. Das sieht man, dass also innere Sicherheit stärker prominent auch dort einen Platz einnimmt. Ein relativ großes Kapitel auch in diesen 163 Seiten des Koalitionsvertrages mit vielen, vielen Maßnahmen, die doch überraschen, dass da die Grünen mitgehen. In Hamburg, in Berlin und Bremen wären die Grünen da nicht mitgegangen.
Ja, da gut, dass der Unterschied zwischen Grünen in Hamburg, Berlin und sonst wo und in Baden-Württemberg, der ist ja jetzt mehrfach herausgestellt worden. Trotzdem gibt es diesen innerparteilichen Konflikt. Aber wenn man diesen langen Abschnitt Migration und innere Sicherheit liest, wie viel wirklich konkrete Maßnahmen finden Sie da? Sind es nicht doch eher irgendwie, ja, wir wollen konsequenter abschieben, das kann man finden, aber mehr Konkretes findet man oft dann auch nicht?
Ja, also schon Konsequenz, das ist ein also konsequenter Rechtsstaat, konsequent abschieben, aber Videoüberwachung an Hotspots, gut, gab es vorher auch schon, wenn wir an Mannheim denken, da die großflächigere Überwachung, Datenanalyse ist noch ein Punkt, diese ganze Palantir-Komplex, also da ist schon einiges sozusagen, was konkret ist und auch sozusagen der Duktus ist ja auch sozusagen dann wichtig, also wir müssen die Polizei stärken, wir müssen und dann ein bisschen was über unsere Polizeischulen steht da noch drin, dass wir das aus die Personalgewinnung, dann auch wir müssen den Leuten mehr Geld bieten, weil sie im Risiko in den Kopf hinhalten, beschleunigter Aufstieg sozusagen ist genannt, also sozusagen Verbesserung des politischen Klimas, würde ich das auch nennen, ne? Dass also hier sozusagen mehr Geld reingegeben wird, generell ein System.
Ja. Aber ist das zu viel verlangt von einem Koalitionsvertrag, wenn man jetzt zum Beispiel vermisst, also wenn man jetzt sagt, wir wollen die Migration in die Sozialsysteme, so heißt es ja, abbauen, wollen wir verhindern, aber steht gar nicht drin, wie. Muss das da auch gar nicht drinstehen, oder?
Ja, sollte vielleicht drinstehen, mit Leuten sozusagen auch rein Wein einzuschenken, wäre nicht schlecht. Aber auch das ist sozusagen Muster in vielen Koalitionsverträgen, steht gar nicht drin, was am Ende des Tages vielleicht auch gemacht wird. Ich habe gerade vorhin schon mal auf diese Datenanalyse angesprochen. 60% wird vielleicht auch bestenfalls nur umgesetzt, was am Ende des Tages vereinbart wird. Also da ist schon vielleicht auch strategisch, dass man nicht alles denn vielleicht dort öffentlich machen möchte.
Sie hatten ja mehrfach Palantir angesprochen. Das Land will ja aus dem geschlossenen Vertrag für diese Gotham-Analyse-Software aussteigen. Interessanterweise wurde das ja durchgedrückt vom heutigen Landtagspräsidenten, von Thomas Strobel, und Ex-Innenminister. Aber erst soll das geschehen, also es bleibt so lange gültig, bis es eine europäische Alternative gibt, steht da drin.
Ja, also nie. Die gibt es doch nicht. Ja, also das ist sozusagen quasi Festlegung auf Palantir. Also ich glaube nicht, dass da zeitnah, also 2030 wird genannt, dass man da einen Umstieg schafft. Das ist sozusagen auch etabliert. Viele Länder nutzen das, wird adaptiert, auch je nach, sozusagen, es gibt auch offensichtlich Module, die man dann eben einsetzen kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in zeitnah da eine Alternative da ist. Also wird man bei dem System bleiben. Ne?
Wir schauen auf den neuen Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung in SWR1, Leute, mit Politikwissenschaftler Uwe Wagschall. Ja, und wenn man den so liest, dann steht da relativ wenig zu sozialen Themen wie Wohnen zum Beispiel drin. Also alles, was man da so finden kann, ist ja, die Mittel für den sozialen Wohnungsbau, die sollen erhöht werden. So richtig konkret wird es da auch nicht. Und man möchte an der Mietpreisbremse festhalten. Das nehme ich mal an, das ging eher von den Grünen aus.
Ja, es verwundert so ein bisschen, weil das war ja das Thema der Linken, die an den Umfragen lange Zeit gut abgeschnitten haben. Es waren ja auch viele Bundespolitiker in Freiburg und Stuttgart unterwegs von den Linken. Und das ist das Thema. Und dass man da nicht sozusagen versucht hat, ein bisschen stärker den Wind aus den Segeln zu nehmen. Gut, man hat 5 Jahre jetzt Zeit bis zur nächsten Wahl, aber angesichts auch der drängenden Wohnungsnot in den Städten hätte man sich vielleicht da ein bisschen mehr Engagement gewünscht.
Warum gab es das nicht?
Die Kassen sind leer. Das war auch beim letzten Mal so, nur 40%, also wenn ich diese SWR-Studie da zitieren darf, nur 40% aus diesem Politikfeld wurden umgesetzt. Ist schwierig, weil viel eben mit Geld zu tun hat, viel mit rechtlichen Regelungen. Ich habe ja angesprochen, die Zahl der Regeln sind da hochgegangen. Der Bund hat viel mitzumischen. Man hätte vielleicht ein bisschen kreativer sein können. Und Flächen wollen die Grünen eigentlich auch nicht opfern. Spricht man immer gegen Versiegelung. Also es ist eigentlich auch nicht so ein richtig tolles grünes Thema, weil Wohnungsbau ist ja auch ein bisschen bäh. Und weil eben Versiegelung der Flächen und lieber verdichten in den Städten als neue Stadtteile bauen.
Da sind wir bei der kommunalen Klimamilliarde, auch so ein schöner Ausdruck, den man da geschaffen hat. Ist aber gut messbar, 1 Milliarde angesichts Klammerkassen wird die kommen. Das ist ja auch ein grünes Projekt, da geht es ja auch um Rückbau von Versiegelungen in Städten und so weiter.
Ja, kann mir schon gut vorstellen, dass sie das irgendwo rausschneiden. Man hat jetzt auch ein bisschen mehr Spielraum durch die Lockerung der Schuldenbremse, die jetzt ja auch für das Land vorsieht, dass man sich zu 0,35% des BIP verschulden darf. Das gab es bis letztes Jahr eben nicht. Und insofern hat man da ein bisschen, das macht fürs Land ungefähr 1 Milliarde tatsächlich aus. Habe ich mal ausgerechnet jetzt.
Da wäre die Klimamilliarde.
Das wäre die Klimamilliarde, kann ich mir gut vorstellen, über Verschuldung das zu gehen.
Ja, weil ansonsten wird das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 ja eher aufgeweicht bzw. flexibler gestaltet. Da gibt es Regelungen zur Umsetzung, die gelockert werden, auch von den Ministerien, keine Sektorenziele mehr und so weiter. Klingt eigentlich nach einem milde formulierten quasi Abschied vom Klimaschutz.
Würde ich eher, man merkt schon, die Verteidigungsschlachten im Koalitionsvertrag, aber im Kern behaupten die Grünen sozusagen die Energiewende und die Klimaziele im Koalitionsvertrag. Klar macht man vielleicht, man flexibilisiert ein bisschen, ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Flexibilität ist ja auch, aber im Kern wird es behalten die Ziele und man merkt dann auch, ja, dort, wo die Minister dann später auch dieses Dossier verantworten, und das ist ja bei Frau Walker hier in dem Fall sozusagen gegeben, Klima, Umwelt, und da sieht man eindeutig eine grüne Handschrift, während man bei den Grünen, aber bei den CDU-Ministerien deutlich die CDU-Handschrift auch sieht bei den Themen. Ne?
Was bleiben soll, und es kostet auch wahrscheinlich nicht ganz so viel, ist die Politik des Gehörtwerdens von Ex-Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die findet ja auch großen Zuspruch in der Bevölkerung. Also die sogenannte dialogische Bürgerbeteiligung, die steckt dahinter. Sie haben so ein Bürgerforum ja mal wissenschaftlich begleitet als Politikwissenschaftler. Da ging es um Medien. Ich glaube, Sie haben es schon mehrfach gemacht. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Bringt das einen großen Schub an auch einem Zusammenhalt und auch einer Bürgerbeteiligung, die sich dann auch so anfühlt?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz tolles Verfahren. Ist natürlich etwas teuer, ist ein bisschen langwierig, aber es nimmt schon Druck aus dem Kessel. Es bringt neue Perspektiven rein. Also ein Ergebnis war zum Beispiel bei dieser Medienbeteiligung war eben Handyverbot an den Schulen. Aber was waren viele Junge dabei denn auch? Die haben das differenzierter gesehen. Man kann es zur Recherche und dann auch sozusagen gestuft nach Alter, nach Jahrgangsstufen an den Schulen. Also es war sehr flexibel. Auch in Freiburg, wo ich ein zweites Verfahren begleitet habe zum neuen Stadtteil Dietenbach. Auch dort war sehr, sehr differenziert mit sehr vielen Sozialkomponenten, also dass man Sozialquoten macht zum Beispiel. Also man kann sozusagen die Schwarmintelligenz, das Wissen der Bürger dann nutzen. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, weil man 2011 gestartet ist mit mehr direkter Demokratie. Man hat dann sich die rote Nase geholt mit der Abstimmung über den Bahnhof, wo man ja eigentlich verloren hat. Wenn wir 200 Kilometer in die Schweiz gehen, da wird das permanent angewendet auf kommunaler, kantonaler Ebene, auf nationaler Ebene, die mehr direkte Demokratie. Und das nimmt dort sehr viel mehr Druck aus dem Kessel. Man vermeidet viel Quatsch. Also insofern hätte ich mir gewünscht, als Politikwissenschaftler, der um die positiven Effekte, es gibt auch negative Effekte, der direkten Demokratie weiß, dass wir dort den Weg stärker weitergegangen wären.
Also auf der Landesebene könnte man das auch einziehen? Wäre das nichts, was man auf Bundesebene machen müsste?
Auf Landesebene gibt es es ja. Wir haben das ja. Wir haben so ein abrogatives, entscheidendes Referendum. Also dann bei Uneinigkeit des Landtages kann es gemacht werden. Es kann eben, wenn es von unten kommt, mit Unterschriftensammlung kann es gemacht werden. Aber man kann natürlich die Hürden eben senken.
Ja, zum Beispiel bei Bauvorhaben gerade angehoben worden.
Genau, das ist, hier sehen wir schon. Ne? Also man will vermeiden, dass zum Beispiel Windkraftanlagen attackiert werden. Also es ist ambivalent bei so vielen Dingen in der Politik.
Ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir werden draufschauen und auch nochmal schauen, wie viel wurde da wirklich umgesetzt. Vielen Dank für Ihren Besuch, Uwe Wackschall, SWR1, Leute.
Gerne, herzlichen Dank für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.